Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, nach Hamburg zu kommen und bei diesem Kongress teilzunehmen. Es war schön, im Eröffnungsvortrag die schönen Bilder von meinem Heimat Irland zu sehen. Ich bin gebürtige Ire, aber buchstabiert mit einem R, bitte. Meine Frau, das ist unwichtig. Meine Frau und ich sind sehr gerne hier, da wir in der Vergangenheit zwei wunderbare Aufenthaltsjahre in Deutschland verbracht haben. Würzburg, Freiburg. Und dadurch haben viele deutsche Freunde kennengelernt und durch die Jahre viel Kontakt mit Deutschland aufnehmen können. Ich bin jetzt in Oxford und die Universität hat sich als sehr flexibel erwiesen, indem, obwohl ich Mathematiker bin, darf ich beim strategischen Führungsprogramm in der Business-Schule aktiv sein. Und dort habe ich etwas Interessantes in letzter Zeit gemerkt. Ein wachsendes Interesse für den Gebrauch wohlbekannter Literatur, um Diskussion über Führung, Ethik, Werte zu stimulieren. Zum Beispiel, in letzter Zeit habe ich ein Seminar durchgeführt nach dem sokratischen Art für die britische Financial Conduct Authority. Das heißt, die Behörde, die für Wirtschaftskriminalität bei uns zuständig ist und sehr hohe Geldstrafen in letzter Zeit auferlegt hat. Und in diesem Seminar habe ich das Höhlenmetapher von Platon benutzt. Herr Lütz in seinem faszinierenden und sehr witzigen Vortrag am Anfang hat diese platonische Geschichte erwähnt. Und es ist faszinierend zu sehen, wie Geschäftsleute, die manchmal nicht gewöhnt sind, alte Literatur als Pflug durch die Komplexität der Wertefragen sehen, dass es durchaus möglich ist, ein faszinierendes und wertvolles Gespräch auf der Basis zu haben. Manfred Lütz habe ich sehr genossen, weil ich stehle seine Argumente ab und zu mal. Und interessanterweise, es gab eine Aussage von Stephen Hawking in einer britischen Zeitung. Und Hawking wurde gefragt, was ist die Religion? Seine Antwort war, die Religion ist ein Märchen für diejenigen, die Angst vor der Dunkelheit haben. Und ich wurde gefragt, wie ich dazu stehe. Und ich sagte, der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die vor dem Licht Angst haben. Es war nicht angebracht zu klatschen, weil wenn man Manfred Dr. Lütz's Argumente verstanden hat, die Argumente beweisen gar nichts auf beiden Seiten. Heute möchte ich alte Literatur verwenden, aber nicht Platon, sondern die Bibel, und zwar aus dem Alten Testament. Wir leben in einer Zeit, wo Christen sich zunehmend eingeschüchtert fühlen. Vor einigen Wochen hat der Londoner Times eine Umfrage zitiert, wobei ein Fünftel der Engländer Atheisten sind. Und zum ersten Mal die Christen meinen, dass es für sie schwieriger ist, ihren Glauben zu bekennen, als für die Atheisten ihren Glauben zu bekennen. Glaube an Gott, das ist Privatsache, darf nicht im öffentlichen Raum erwähnt werden. Atheismus eigentlich ist keine Glaubenssache. Und das ist einige der schwierigsten Probleme heutzutage. Ich habe eine Debatte in Australien gehabt mit dem bekannten Philosophen Peter Singer, der in Princeton tätig ist. Und am Anfang habe ich ganz offen gesagt, dass meine Eltern in Nordirland Christen waren. gläubige Christen, aber sehr ungewöhnliche Leute. In einem Land, das leider bekannt ist für sektierische Kämpfen und so weiter. Sie waren Christen, ohne sektierisch zu sein. Das hat bedeutet, dass in einer schwierigen Lage meine Eltern haben sowohl in ihrem kleinen Geschäft, vielleicht 30 Mitarbeiter, sowohl Katholiken und Protestanten, Arbeit gegeben haben. Auf der Basis, dass jedermann, auch wenn er nicht an Gott glaubt, ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und daher vom endlichen Wert. Das war seine Grundlage und das kam zum Vorschein in seiner Praxis. Deswegen haben wir Bomben erlebt, mein Bruder ist fast getötet worden und so weiter. Das war die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass meine Eltern sehr ungewöhnlich waren, indem sie mir Raum gegeben haben zu denken. Sie haben mich eingeführt in anderen Weltanschauungen. Daher habe ich keine große Last von Sektierismus oder was weiß ich, als ich nach Cambridge kam. Und ich habe das alles erklärt und Singer hat gesagt, na ja, das ist mein größter Einwand gegen Religion. Die Leute bleiben immer in der Religion, wo sie aufgewachsen sind. Und ich dachte, das wird sehr interessant werden. So habe ich ein paar Minuten gewartet und dann habe ich ihm die Frage gestellt. Peter, sagen Sie uns ein bisschen über deine Eltern. Waren sie Atheisten? Ja, sagt er, sie waren Atheisten. Also, sagte ich, du bist aufgewachsen mit demselben Glauben ihrer Eltern. Aber er sagte, es ist kein Glaube. Oh, sagte ich, faszinierend. Ich dachte, dass Sie glauben den Atheismus, nicht wahr? Er hat keine Ahnung, ein weltführender Philosoph, dass sein Atheismus ein Glaubenssystem ist. Und das ist ein Teil des Problems. Die Definition des Glaubens ist irreführend umdefiniert worden. Glauben, religiöse Sache, das bedeutet ohne Gründe etwas akzeptieren. Beides falsch. Und dadurch sieht man nicht mehr ein, dass Glaube ein Grundbestandteil der Naturwissenschaft ist. Wie Einstein mal formuliert hat, ich kann mir keinen Naturwissenschaftler vorstellen ohne diesen Glauben. Nicht Glaube an Gott, sondern Glauben an die rationale Zugänglichkeit des Universums durch Mathematik und so weiter. Und leider spielen wir so oft mit als Christen Glaube und Naturwissenschaft. Das ist eine totale atheistische Darstellung. Glaube benutzen wir in jedem Tag, in allen normalen Bereichen. Und es ist wirklich schade, dass wir Glaube als religiöser Begriff bei uns behalten. Und die Naturwissenschaftler, die Atheisten sehen nicht ein, dass ihre Weltanschauung genauso ein Glaubenssystem ist. Nun, ich möchte diese Konferenz ganz absichtlich mit der Bibel enden. Weil ein Problem sehe ich, wir sind sehr professionell, alle von uns. Aber eine große Schwierigkeit ist, dass wir dürfen oder wir haben Angst in die Öffentlichkeit mit unserem Glauben an Christus zu kommen. Weil manchmal unsere Ausbildung professionell steil aufwärts geht. Aber oft bleiben wir wie Kinder, wenn es sich um die Bibel und deren Inhalt geht. Und so, es gibt einen Verlust, einen Zuversichtsverlust, wenn es zu der Bibel kommt. Die Bibel ist hier für die Kirche, für die Gemeinde, für meine Bibellese. Aber draußen ist die Kultur, das professionelle Leben und die kommen fast kaum zusammen. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Situation ändern. Daniel war im sechsten Jahrhundert vor Christi. Dieser junge Mann mit drei Freunden ist weg von seiner monotheistischen Kultur geschleppt nach Babylon. Nebukadnezar hat Jerusalem erobert. Er musste eine neue Sprache lernen. Er wohnt in einer polytheistischen Kultur, neue Gesetzgebung, neue Regeln und so weiter und so fort. Und das Wunderbare an ihm ist nicht, dass er seine Pietät beibehalten hat, seine Bibellesung, Gebet und so weiter. Nein, das Wunderbare an ihm ist, dass er sein öffentliches Bekenntnis für Gott beibehalten hat. Ich bin alt geworden, wie Sie sehr leicht sehen können. Und was ich merke, ist, viele Leute, die sehr hoch stehen, die gehen in die Kirche, die lesen die Bibel zu Hause und so weiter. Aber schon Jahre her haben sie es aufgegeben mit dem öffentlichen Bekenntnis, weil es zu teuer war. Das Evangelium ist zu mir gekommen, weil Leute bereit waren, außerhalb ihrer Bequemlichkeitszone zu gehen. Warum? Es ist unmöglich für mich, das Evangelium bei mir zu behalten und einfach zu schweigen. Und leider ist der große Druck in der Gesellschaft, dass wir einfach schweigen. Daniel hat nicht geschwiegen. Und ich möchte ein paar Dinge aus seinem Leben herausnehmen, die schauen, dass in diesem Buch haben wir eine geniale Wertanalyse der Grundprinzipien, die sein Leben motiviert hat. Jetzt schreibt er als alter Mann, was waren die großen Sachen, die er bemerkt hat? Er ist in die Führung so hoch gestiegen, dass er einzigartig in der gesamten Geschichte zwei Weltreiche geführt hat. Das hat niemand in diesem Raum. Und es ist dann so wichtig zu sehen, was waren die großen Dinge, die ihn motiviert haben, damit wir etwas davon lernen können. Ich lese aus dem Buch Daniel. Im dritten Jahr des Reiches Joachims, des Königs in Juda, kam Nebukadnezar, der König, zu Babel vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König Judas, und etliche Gefäße aus dem Hause Gottes, die ließ er führen ins Land Sidiar, in seines Gotteshaus, und tat die Gefäße in seines Gottes Schatzkammer. Eigenartige Eröffnung für ein Buch. Wir haben noch nicht etwas von Daniel gehört. Zunächst einmal ging es um die Geschichte. Eine merkwürdige Aussage. Kam Nebukadnezar, der König zu Babel vor Jerusalem, belagerte es, und der Herr übergab ihm Joachim, den König Judas. Wirklich? Glaubt man das? Ist das nicht, was jeder Soziologe und Wirtschaftler und Historiker sagen würde, ein kleines Land, winzig klein, kommt die große Macht? Das ist einfach das Gesetz des Dschungels. Die Macht gewinnt und so. Aber Daniel wagt zu sagen, der Herr übergab ihm. Wenn es umgekehrt gewesen war und Juda hat Nebukadnezar erobert, vielleicht könnten wir von Gott reden. Aber zu sagen, dass Gott mit in der Sache gewirkt hat und das kleine Land ist von dem Größeren erobert. Wie kann man an sowas glauben? Und jetzt ist das erste Geheimnis Daniels Stabilität. Was er von der Geschichte denkt. Und sowohl auf zwei Ebenen. Globale Geschichte. Und er als kleine Person damals hat das Erdbeben der Eroberung erlebt. Schmerzhaft seine Eltern verloren, diese weggeschleppt zu sein und so weiter. Aber irgendwie hat diese Eroberung seinen Glauben nicht zerstört, sondern bestätigt. Und hier sitzen wir sitzen in zwei Geschichten, unsere persönliche Geschichte und eine globale Geschichte. Und vielleicht, wir haben es gerade gehört von Herrn Jost, er hat ein Erdbeben erlebt. Und trotzdem hat er seine Rede geendet mit Vertrauen auf Gott. Wie ist es bei Daniel gewesen? Er erklärt es detaillierten Kapitel 9. Gott hat uns Menschen als moralische Wesen nach seinem Bild geschaffen. Prophet nach Prophet haben Israel und dann Juda gewarnt, dass wenn sie Kompromisse machen mit dem Polytheismus und so weiter von den Babyloniern, dann werden sie bestraft werden. Niemand hat zugehört. Aber Daniel hat es gelesen und gewusst. Und daher diese peinliche Erfahrung für ihn war eine Bestätigung, dass Gott die globale Geschichte in seiner Hand hält. Prinzip Nummer 1. Bin ich jetzt heute überzeugt, dass Gott die Geschichte in seiner Hand hält? Das ist keine Selbstverständlichkeit, meine lieben Leute. Und glaube ich darüber hinaus, dass Gott meine persönliche Geschichte bewahrt, wie ich sitze in dieser globalen Geschichte? Zuversicht in Gott, der Anfang ist und das Ende ist. Und ich meine bei weitem kein Determinismus hier, sondern diese tief begründete Zuversicht, dass auch wenn wir den Rahmen unserer jetzigen Existenz nicht völlig verstehen können, können wir ein Vertrauen in dem Herrn haben. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, sehr eigenartig, weil es heißt, dass Nebukadnezar einige Tempelgefäße genommen hat. Die ließ er führen ins Land Sinear in seines Gotteshaus und tat die Gefäße in seines Gottes Schatzkammer. Was hat das mit etwas zu tun? Hätten Sie das dort geschrieben, wenn Sie diesen Bericht geschrieben hätten? Wahrscheinlich nicht. Und wenn ich diese Verse ausgelassen hätte, hätten Sie es nicht gemerkt. Deswegen ist es wichtig, als Naturwissenschaftler sind diese kuriose Dinge, die äußerst wichtig sind, weil was das bedeutet, ist von großer Wichtigkeit. Diese Gefäße aus dem Tempel Gottes in Jerusalem sind aus Gold und Silber. Die waren Wertsachen. Und Nebukadnezar hat die Wertsachen in sein Museum gestellt. Ich meine, Museen überall in der Welt sind voll mit gestohlenen, Wertsachen von überall in der Welt. Und dort war ein Kammer für Juda und Israel und Kappadokien und so weiter. Und es war sehr ein kindisches Spiel, wirklich. Ich, der große Nebukadnezar, habe dieses Land erobert. Wie groß muss ich sein, wenn ich Leute, die so fähig sind, erobern kann? So einfach war es. Aber wenn wir etwas tiefer schauen, merken wir, dass das, was er getan hat, war ein Symbol des absoluten Wertes Gottes. Gold. Gott als absoluter Wert, das war der Ausdruck im Tempel in Jerusalem. Er hat dieses Absolute relativisiert. Erkennen wir das aus unserer Gesellschaft? Hier ist eine Tendenz, die Daniel als älterer Mensch jetzt merkt, dass die Leute das Absolute nehmen und das relativisieren. Das sehen wir überall in unserer Gesellschaft. Und dann etwas später werden wir in Kapitel 3 merken, dass das Umgekehrte passiert. Man kann ohne absolute Werte nicht leben. Daher nimmt man etwas, das relativ ist, und verabsolutisiert es. Und in seinem Fall war es der Staat, das Standbild aus Gold wieder. Und jeder muss vor diesem Standbild beugen. Er hat das Relative, den Staat, verabsolutisiert. Erkennen wir das? Natürlich erkennen wir das. Die Frage, es geht um Werte. Und wenn man mich fragt, ob diese Gefäße wichtig sind, oh, sie sind sehr wichtig. Weil sie erscheinen wieder mal in diesem Buch von Daniel. Sie erscheinen in Kapitel 5, nicht wahr? Beim Bankett von Belsatzar. Und Belsatzar hat das babylonische Reich verloren, weil er diese Wertsymbolen aus dem Schatzkammer der babylonischen Götter genommen hat und auf seinen Tisch gestellt und seine Diener, seine hohen Leute befohlen, aus diesen Gefäßen zu trinken. Und in dem Augenblick kam eine Hand aus der übernatürlichen Welt und schrieb aus seiner Wand. Und alle konnten es lesen, aber niemand konnte es verstehen. Diese Hand schrieb, wenn es heute geschrieben hätte, wäre es ein Zeichen für Dollar, Euro und Pfund. Die waren Wertsymbole. Gott hat Belsatzer gewogen und er war nichts wert. Und am Ende des Abends lag er tot auf dem Boden. Es ist eine gewaltige Botschaft, nicht wahr? Die Gefahr, zweierlei zu tun. Das Absolute zu relativisieren und das Relative zu verabsolutisieren. Und wir können es alle machen in unserem kleinen Welt, nicht wahr? Das ist eine gewaltige Botschaft für uns heute. Der Vater unser, geheiligt sei dein Name. Das ist das Grundprinzip des Christentums. Unser absoluter Wert ist Gott und Jesus Christus. Das ist Grundlage. Alles andere hängt davon ab. Alles andere entspringt dieser Grundlage. Geheiligt sei dein Name. Darüber geht es. Und ich kann mir vorstellen, ab und zu mal kam Daniel und seine Freunde in die Stadt zum Museum und schaute diese Gefäße durch das Fenster an und sagte, meine liebe Kollegen, dafür stehen wir. Wir wollen hier in Babylon kompromisslos für diesen Gott unsere Bekenntnis ablegen. So eine Wertfrage, eine Frage von absolut und relativ. Und es ist interessant, im Zusammenhang mit unserem heutigen Bekenntnis, Urproblem für mich ist Angst, für Sie auch. Ich kenne niemanden, der keine Angstpegel hat, niemanden. Wir bekommen alle Angst. Und normalerweise ist es Druck von unseren Vorgesetzten. Wir haben Angst und Petrus erkennt das, als er uns ermutigt, ein Zeugnis zu geben, eine Verteidigung unseres Glaubens, unserer Hoffnung zu geben. Fürchtet nicht. Er hat Angst gekriegt und hat versagt. Und ich freue mich, dass ein Mann, der versagt hat, uns diese Lehre gibt. Sehr schwierig, Mathematik zu lernen von jemandem, der immer alles korrekt gemacht hat. Aber Leute, die Probleme hatten, das ist was anderes. Und Petrus dann sagt uns das Geheimnis des Zeugnisses. Oft denken wir in dieser Zeit, wir müssen so viele Argumente bewältigen. Die Argumente sind äußerst wichtig. Aber wir können allerhand Bücher lesen. Viel besser, uns einfach zu engagieren mit der Gesellschaft. Heilige Jesus in deinem Herzen. Oder Jesus soll heilig sein in deinem Herzen. Das heißt, wenn es zum Zeugnis, zum Bekenntnis geben, es ist die Heiligkeit Jesu, die bestimmend ist. Dass dort entscheiden wir uns, dass er mein höchster Wert ist. Und dann können wir mit Leuten reden. Ich bin ein sehr praktischer Mensch. Die meisten Mathematiker sind nicht, aber dann sind sie sehr klug. Und ich sage nur dies. Ich merke ein Schwellenproblem. Wir hören Vorträge, wir müssen mehr in unseren Unternehmen, Betriebe und so den Glauben bekennen. Aber die Schwelle ist, wie fange ich an? Wie fange ich an? Ich weiß nicht alles und so. Und ich fürchte, dass ich diese Frage, die ich bekomme, nicht beantworten kann. Sicher werden Sie es nicht beantworten, meistens. Ich arbeite unter sehr klugen Leuten. Ich höre jeden Tag Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es ist sehr wichtig zu lernen. Ich weiß es nicht zu sagen. Aber es würde mich interessieren, wenn Sie mir Zeit geben, ein bisschen um zu forschen. Können wir Kaffee trinken nächste Woche? Niemand verliert Gesicht, wenn man ehrlich ist. Und ich habe auch etwas gelernt. Dies sind sehr kleine Tippen, wenn Sie nicht interessant sein, dann hören Sie nicht mehr zu. Ein bisschen Schlaf wäre nicht schlecht. Ich habe eine kleine Sitte, wo, wenn ich jemanden neu treffe, stelle ich Fragen, bis sie mir eine Frage stellen. Das ist ein hartes Disziplin für einige Leute. Sie wollen etwas loswerden. Sie haben ihre Botschaft. Aber man lernt Leute auf eine völlig andere Weise kennenlernen, wenn man Fragen stellt. Ständig Fragen, bis man eine Frage von der anderen Seite bekommt. Das ist die sokratische Art. Aber ich muss ein bisschen weiter die Sache verfolgen, weil Nebukadnezar ein sehr kluger Mann war und er hat diese jungen, klugen Leute gewählt, Daniel, Hananiah, Mischael und Azariah. Und ich könnte mir vorstellen, am ersten Abend im Mensa, jemand, Nabu, sagen wir mal, ein babylonischer Student, sagte: Und wer bist du? Ich bin Daniel. Daniel, was für eine Sprache ist das? Oh, es ist Hebräisch. Oh, du Arme. Du bist einer der Leute, die wir neulich erobert haben. Schade. Hat dein Name eine Bedeutung wie meine? Mein gehört zum Mondgott. Ja, freilich. Mein Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Oh, weia. Gott ist dein Richter. Keine Überraschung, dass man sie erobert hat. Ich meine, wenn man an einen Gott als Richter glaubt, das ist selbstverständlich, dass man, aha. Und dann kam vielleicht etwas später Hananiah, der sagt, aber mein Name bedeutet Gott ist gnädig. Was? Du glaubst an den Richtergott und du an den Gnadengott. Nein, 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 sagt Michael. Mein Name bedeutet, wer ist wie Gott? Es gibt nur einen Gott. Und dann letztlich kommt Azariah und sagt, weißt du, was mein Name bedeutet? Dass Gott hilft. Die Sache ist echt. Wir sprechen nicht bloß, wir reden nicht bloß technische Philosophien, sondern es ist echt. Man könnte fast das Evangelium von diesen vier Namen predigen, nicht wahr? Aber es war nicht erlaubt. Nebukadnezar war klug. Niemand darf in seinem Reich herausragen. Auch mit einem Namen nicht, das etwas mit dem wahren Gott zu tun hat. Er hat alle homogenisiert. Erkennen wir das? Politische Korrektheit in höchster Form. Ganz absichtlich gemacht, dass auch ihren Namen könnten sie nicht verwenden, um einen Hinweis auf den wahren Gott zu geben. Es war sehr klug. Und das ist der Druck, nicht wahr? Sie wollen, die Medien wollen, unsere Länder manchmal wollen, dass wir alle gleich sind und dass wir alle zu Naturalismus oder Atheismus uns bekennen. Alle gleich. Babylon ändert Namen. Haben Sie das gemerkt, dass das nicht in London stattgefunden hat? Oder in Berlin oder Paris? Hier ist Babylon. Und die Bibel früher gibt uns Einsicht in die Grundphilosophie von Babylon. Und Sie werden es sich erinnern, sicher. Lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, der den Himmel erreicht. Ist es nicht faszinierend? Die Städte der Welt, die Länder, die wollen den höchsten Turm bauen. Haben Sie je daran gedacht? Es ist ein Symbol des Egos, der menschlichen Leistung. Aber das ist nicht so wichtig, wie was folgt. Lasst uns einen Namen machen, damit wir nicht zerstreut werden. Lasst uns einen Namen machen. Wollen Sie einen Namen machen? Wer sind Sie? Das ist ihr Name. Sicher ist es nicht unrecht, einen Namen, das heißt eine Bedeutung zu haben. Sicher nicht, aber wie? Und hier ist die Bibel A Tale of Two Cities. Eine Geschichte von zwei Städten, wie Charles Dickens es so formuliert hat. Es gibt zwei Städte in der Bibel. Und Abraham wurde befohlen von Gott, aus, weg von diesen babylonischen Städten zu kommen, um eine Stadt zu suchen, deren Baumeister Gott ist, eine Stadt, die die Grundlagen hat. Babylonische Grundlagen ist menschliche Leistung, um die Bedeutung für mich selber zu schaffen. Gott hat Abraham gelehrt, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, dass Gott mir meine Bedeutung schenkt. Und das ist die Spannung, womit wir alle leben, meine Freunde. Entweder sitze ich hier und ich versuche krampfhaft manchmal, meine eigene Bedeutung zu schaffen. Und manchmal kann das ärgerlich sein für andere, worüber ich klettern muss. Oder ich kämpfe. Und es ist auch ein Kampf, wie wir alle, wenn wir ehrlich sind, wissen. Es ist ein Kampf, um damit zufrieden zu sein, womit der Herr uns gegeben hat. Die Frage ist nicht, in welcher Stadt lebe ich, Berlin, Hamburg, Wittenberg oder wo. Daniel hat in Babylon gelebt. Die Frage ist, für welche Stadt lebe ich? Ich lebe in dieser Stadt, aber für welche Stadt lebe ich? Gibt es eine deutliche, übernatürliche Dimension in meinem Leben? Oder ist alles weg? Und ich bin Privatgläubiger. Ein Widerspruch. Das ist herausfordernd, nicht wahr? Wir alle fühlen uns betroffen in diesen Dingen. Und dann die Frage des Protests. Die Freunde haben gegen das Essen protestiert. Das ist oft der Fall in Universitäten. Aber das Essen war sehr gut. Und ich glaube, ich kann es jetzt nicht bestätigen. Das ist ähnlich damals war wie in Oxford jetzt. Beim Abendessen, ich bin unter anderem der Kaplan in meinem College, sage ich ein Gebet. Und ich kann mir nicht vorstellen, in einer Stadt Babylon, wo es tausend über tausend Tempel zu der Zeit gab, dass das Essen nicht in Verbindung mit Götzendienst verbunden war. Protest. Interessanterweise, wir lesen nichts, dass er gegen diese Namenänderung protestiert hat. Vielleicht konnte er es nicht, wir lesen nicht. Wir lesen, was sie damals getan haben. Das heißt nicht, und du musst dasselbe tun. Wir müssen auch auf den biblischen Prinzipien wählen, was für uns das Richtige wäre. Das ist nicht leicht, aber dadurch wachsen wir in unserem Charakter. Die Entscheidung müssen wir treffen. So, sie kamen zu diesem Mann und sagen, wir wollen das nicht essen und den Wein nicht trinken. Und die Theologen ringen um die Bedeutung, ich bin kein Theologe und daher kann ich dorthin gehen, wo die Engel sich fürchten. Der Wein ist wichtig, weil in Kapitel 5, die tranken Wein aus den Gefäßen. Es gibt zwei wichtige Dinge in Kapitel 1. Die Gefäße und der Protest. Beide kommen zusammen in Kapitel 5. Und daher meine ich, dass es mehr Wein als Essen war. Daniel sagt nein. Und der arme Mann, der hat Angst gehabt, dass Nebukadnezar seinen Kopf wegnehmen würde. Er hat Angst gehabt. Worum ging es? Erstens eine Frage der Geschichte. Zweitens eine Frage der Identität. Jetzt eine Frage des Images. Ist das ein wichtiger Punkt für Sie? Mein Image. Und dieser Diener von Nebukadnezar sagt, warum sollte der König euch sehen, nicht so gut aussehen wie die anderen? Image. Oh, das ist eine mächtige Kraft. Image. Wir wollen ein hohes Image zu haben. Ich werde nie vergessen, ich war 19 in Cambridge. Ich saß neben einem Nobelpreisträger und ich habe versucht, sehr ungeschickt wahrscheinlich, mein Zeugnis als Christ zu geben. Und er hat mich eingeladen mit 4 anderen Professoren, nachher keine Studenten, zu seinem Zimmer. Sagt Lennox, wollen Sie eine Karriere in der Mathematik machen? Jawohl. Geben Sie bitte diesen kindischen Glauben auf. Dieser Glauben wird Sie lähmen. Sie werden nicht so gut vorkommen wie die anderen. Geben Sie es sofort auf. Das war Druck. Und ich habe ihm die Frage gestellt, und was schlagen Sie vor, dass ich glauben soll? Und zu meinem Erstaunen hat er einen Faltenbergsonischen Evolutionismus vorgeschlagen. Und ich sagte, Herr Professor, ich denke, ich bleibe bei dem, was sich in meinem Leben bewährt hat. Das war Druck. Image. Wir gehen von dieser Konferenz weg. Und ich denke oft an Daniel, dass er wirklich das sozusagen vertreten hat, wie der Herr diese Prinzipien zusammengefasst hat. Wir haben schon heute von Herrn Jost ein Zitat aus Matthäus 6 gehabt. Man kann nicht 2 Herren dienen. Richtig ist das. Man kann einem Herrn dienen und den anderen benutzen. Man kann Gott dienen und Geld, Talente, Fähigkeit, Musik und alles benutzen. Oder man kann seine Talente vertrauen und Gott benutzen. Das ist Abgötterei. Und manche Leute sagen zu mir manchmal, sie argumentieren überall mit Dawkins und so weiter. Ist das nicht sehr gefährlich? Man vertraut sich auf das Gehirn. Nein, man vertraut sich auf Gott und benutzt das Gehirn. Das ist christlich. Was wirklich abgötterisch ist, ist, dass man auf meinen Verstand vertraut und Gott benutzt, wenn ich in Stich komme. Und dies ist es, eine sehr einfache Sache, aber es hat mir sehr geholfen. Und mein letztes Wort hier ist dies. Sehr praktisch. Die letzte Frage, die ich für Sie habe. Warum arbeite ich? Von einer christlichen Führungskraftkonferenz weg nach Hause zu gehen, diese Frage zu stellen. Warum arbeite ich? Selbstverständlich, ich habe eine Frau und 20 Kinder, ich muss halt arbeiten. Ist das der Grund? Das Gehalt? Das Essen? Das Haus? Das Yacht vielleicht? Das ist ein heidnischer Grund, sagt Christus. Weil dieser berühmte Kapitel, Matthäus 6, spricht von unserem Arbeitsmotivation. Oft wird dieser Text zitiert ganz außerhalb dieser Rahmen. Gehalt, Haus, Wagen und so weiter sind die Nebenprodukte der Arbeit. Und hier ist etwas äußerst herausfordernd für mich auch. Was ist das Ziel der Arbeit dann? Das Ziel ist, trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alle diese Dinge, Nebenprodukte, werden euch hinzugefügt werden. Das Ziel unserer Arbeit, wenn wir hochstehen, wenn wir ganz unten stehen, ist, dass unser Arbeitsleben ein Bestandteil unserer Erfahrung Gottes Reich ist. Was heißt das? Und sein, nach seiner Gerechtigkeit. Es hat mit Gottes Führung zu tun. Gott ist eine Führungskraft, meine lieben Freunde. Und es gibt keine Arbeitsstelle, es gibt keine Sorte von Arbeit, wo die Gerechtigkeitsfrage nicht auftaucht, normalerweise Tag Nummer eins. Und das ist wunderbar. Früher, als ich sehr jung war, dachte ich, oh, Mathematik ist ein Teil des Lebens und dann gibt es ein geistiger Teil. Ihre Arbeit als Unternehmer, als Arbeitgeber, Nehmer, was will ich, soll ein Teil meiner Erfahrung Gottes. Schade, dass Christen manchmal, wenn sie nicht darüber nachdenken, teilen Gläubigen zwei Teilen. Die gibt die Vollzeitler und dann die anderen, die dafür bezahlen. Ich meine, Und man hat mir so oft gesagt, du sollst Vollzeitler sein. Ich sage, ich bin mein ganzes Leben Vollzeitler. Und ein Teil meiner Arbeit für den Herrn ist Vater zu sein, ist Ehemann zu sein, ist Mathematiker zu sein, ist Bibellehrer zu sein, ist Evangelist zu sein. Die sind alle ein Teil meiner Arbeit. Und in jedem Bereich, sehr schnell sieht man, wo die Wertfrage, die Gerechtigkeitsfrage vorkommen. Das ist herausfordernd, nicht wahr? Wann war das letzte Mal, dass ich in die Arbeit gegangen bin? Mit meinem Herz voll, Herr, darf ich heute nach deiner Gerechtigkeit trachten? Große Herausforderung, nicht wahr? Aber meine Zeit ist um. Britische Zeit wäre besser gewesen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Gottes Segen und Gott befohlen.